Es ist jetzt 10 Uhr und wir freuen uns auf den dritten Exerzitienvortrag mit dem Referenten Pfarrer Peter Meyer. Angebetet sein heißt es in diesem Vortrag. Gestern, die zwei ersten Vorträge, ging es um verliebt und befreundet sein mit Christus, dann berufen sein und jetzt angebetet sein. Steigen wir also ein zu den Radioexerzitien, die noch bis kommenden Freitag bei uns bei Radio Horeb zu hören sind, und nehmen Sie zu Hause teil daran.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die Sie jetzt eingeschaltet haben zu den Exerzitien im Radio, liebe Teilnehmer an den Exerzitien hier in Balderschwang, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Morgen zum dritten Vortrag im Rahmen des Themas, was uns zum Heile dient, Evangelisation und geistliches Wachstum. Ja, das Thema ist so gewählt, Evangelisation und geistliches Wachstum, die Reihenfolge kann man austauschen. Wir sind alle zur Evangelisation gerufen, aber um diesen Auftrag Jesu ausführen zu können, brauchen wir geistliches Wachstum. Wir müssen hineinwachsen in die Materie, um es mal so zu sagen, um die es sich dreht, um die es sich handelt. Wir müssen eintreten in diese geistliche Wirklichkeit, und das ist mit geistlichem Wachstum gemeint. Erkenntnis durch das Licht Gottes, das er uns offenbart, das er über uns ausgießt sozusagen. Und je tiefer wir eindringen in diese geistliche Wirklichkeit, lassen wir das Wort geistlich weg, in diese Wirklichkeit Gottes, je tiefer wir eindringen, umso mehr strahlt das, was Evangelisation meint, aus uns heraus. Evangelisation, da denkt jeder, wir müssen Methoden entwickeln oder wir müssen Kurse anbieten, geistliche Tage. Natürlich muss das auch sein. Aber bevor wir den Mund aufmachen, um das Evangelium zu verkünden, um Christus zu verkünden, müssen wir selber erfüllt sein von ihm. Das muss durch jede Pore unseres Leibes aus uns herausstrahlen. Was in uns ist, findet auch den Weg raus. Ich erinnere mich, dass ich einmal mit meinem geistlichen Begleiter, Spiritual Johannes Burs in Münster, an der Ems entlang spaziert bin, auf einem Spazierweg, und der Wind wehte, und das Bild, das er abgab, das war für mich auch sehr beeindruckend, deswegen möchte ich es beschreiben. Er hatte relativ lange graue Haare und die waren vom Wind jetzt verweht und stellten sich dann im Wehen des Windes auch manchmal richtig aufrecht. Und ich habe ihm erzählt von meinen geistlichen Erlebnissen in meinem Herzen. Ich habe mich ihm anvertraut und habe gesagt, ich bin so furchtbar schüchtern. Ich habe Angst, diese Dinge zu sagen in einer so modernen Welt. Und dann hat er gefragt, worum geht es? Ich habe ihm einige Erfahrungen geschildert. Er war ganz still und sagte dann nur, also gibt es das doch noch. Also zeigt Gott sich doch noch auf wunderbare Weise. Wie großartig. Dann schaut er mich an und sagte, machen Sie sich keine Sorge, Herr Meyer, damals war ich ja nicht geweiht, machen Sie sich keine Sorge, was in Ihnen ist, findet auch den Weg raus. Da habe ich geantwortet, Ihr Wort in Gottes Ohren. Ich hatte große Zweifel. Ich dachte, ich bin voll von geistlichen Erfahrungen, finde aber überhaupt nicht das Publikum in Anführungszeichen, also die, die daran interessiert sind, und finde auch nicht die Art und Weise, es auszudrücken, vor lauter Schüchternheit. Wie oft habe ich gebetet, Jesus, wenn du mich füllst mit dir, dann musst du mir auch die Möglichkeit geben, das rauszulassen, sonst musst du dir jemand anders suchen. Man kommt irgendwann an den Punkt, dass man sagt, ich kann nicht länger schweigen über das, was ich gesehen und gehört habe. Und dann strahlt das, was in dir ist, wirklich aus dir heraus, vielleicht anfangs auch mit gesuchten Worten, mit einem Stammeln vielleicht eher, vielleicht auch immer noch gepeinigt von Selbstzweifel und Menschenfurcht. Aber das, was in dir ist, das will einfach raus und es findet seinen Weg. Also Kinder Gottes, was in euch ist, das findet seinen Weg raus. Macht euch keine Sorgen. Aber kommt bitte alle an den Punkt, wo ihr sagt, ich lasse mich nicht mehr ausbremsen und einnorden von einer sogenannten Normalität des Zeitgeistes. Ich kann und will nicht mehr nur das sagen, was Menschen verstehen können. Geistliche Wirklichkeit, die Erfahrung Jesu Christi, des Lebendigen und Auferstandenen in uns, das setzt Dimensionen frei, von der hat die Welt keine Ahnung. Aber ich bin sicher, dass sie darauf wartet, die Welt. Sie wartet drauf. Auch die modern denkende Welt, die sagt, alles muss physikalisch erklärbar sein. Und das, was du da sagst, ist doch romantisches, emotionales Gesäusel oder ist vielleicht Autosuggestion. Wissen Sie, das ist mir egal mittlerweile. Was die Menschen davon denken, was sie davon halten, sollen sie doch ihre eigenen Erfahrungen machen. Aber ich kann und will nicht mehr schweigen über das, was ich gesehen und gehört habe. Das muss Ausdruck derer sein, die in die Evangelisation gehen. Die Jünger brauchten ihr Pfingsterlebnis, bevor sie eben an diesen Punkt kamen. Wenn die dann nicht gesprochen hätten nach der Ausgießung des Geistes, wenn sie dann immer noch Fenster und Türen geschlossen gehalten hätten, ich glaube, der Raum wäre explodiert. Es musste aus ihnen heraus. Und so gewinnen sie plötzlich eine Strahlkraft und die Leute stehen da zu Tausenden und hören mit offenem Mund erstaunt zu und 3000 lassen sich taufen. So beginnt Evangelisation. Die Bedrohungssituation war keineswegs verändert. Juden und Griechen, Juden und Römer, wollte ich sagen, waren gleichermaßen hinter ihnen her. Aber in dem Augenblick, wo waren sie, die sie anklagen konnten? Der für Jesus brennt und den es drängt, sozusagen das rauszulassen, was in ihm ist. Natürlich braucht es immer auch eine gewisse Klugheit. Ich kann nicht in der vollbesetzten Straßenbahn plötzlich anfangen zu jubeln und über Jesus zu sagen. Dann kommen die mit der Zwangsjacke und führen mich ab. Also das richtige Wort zur richtigen Zeit, auch das wird der Heilige Geist zeigen, das wird er führen. Also erfüllt mit der Wirklichkeit des auferstandenen Christus, das führt dich zu einem Duft der Erkenntnis Christi, was aus dir heraus strahlt, noch bevor du den Mund aufmachst. Und ich möchte Sie einladen, auch heute Morgen mitzugehen, auf diesem Weg einzudringen in diese geistliche Wirklichkeit Gottes in unserer Welt. Dieser dritte Vortrag ist überschrieben mit dem Wort angebetet. Wir sind verliebt und befreundet mit Jesus, damit fing es gestern an. Wir sind gerufen und Gott will angebetet werden, im Geist und in der Wahrheit. So lesen wir im Johannesevangelium im 4. Kapitel, beim Gespräch Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Nicht hier auf diesem Berg, sagt er zu den Samaritern, und auch nicht bei uns in Jerusalem im Tempel, sondern die Zeit wird kommen und sie ist schon da, wo die wahren Beter anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Das braucht also keinen Ort, keinen Berg oder keinen Tempel, sondern es kann überall und jederzeit sein. Das heißt, diese Haltung der Anbetung muss eben eine Haltung sein, nicht von 3 bis 3:30 ist Anbetung. Natürlich, wenn wir eucharistische Anbetung anbieten, muss natürlich eine Zeit gesagt werden, sonst kommt ja keiner. Aber die Anbetung, die Jesus meint, ist die Haltung des Herzens, dieser Sehnsuchtsruf deiner Seele in dir. Wir sind erschaffen aus Fleisch und Blut, wir sind genommen von dieser Erde und werden zu dieser Erde zurückkehren. Aber das Besondere der Krone der Schöpfung, die wir ja sind und sein sollen aus der Sicht Gottes, besteht darin, dass in unser schwaches Fleisch und Blut etwas hineingepflanzt wird. In jeder Geburt findet das statt. Das, was wir Seele nennen, das, was kein Chirurg sezieren kann, wenn er den Körper aufschneidet. Eine geistige Wirklichkeit, die dennoch Wirklichkeit ist. Wer will denn sagen, dass es wissenschaftlich nachweisbar ist, dass ich denke? Wir können feststellen, was im Gehirn passiert, welche chemischen, elektromagnetischen Vorgänge da im Gehirn sich abspielen. Aber was ich denke und warum ich denke und wie ich denke und wie ich es ausdrücke, das ist weder vorherplanbar, die Gedanken sind frei. Rein immateriell in uns, der Geist, die Idee. Das Immaterielle ist immer vorgeschaltet dem, was sich dann materialisiert. Jeder Erfinder hat zuerst die Idee im Kopf. Die kann auch kein Wissenschaftler erkennen und untersuchen und analysieren, diese Idee. Sie ist da, vom Geist produziert, vom menschlichen Geist produziert. Und umso mehr handelt es sich bei der Seele um diese geistige Wirklichkeit, die aber eben nicht erschaffen ist, sondern von Gott in uns eingepflanzt. Also geschaffen schon von Gott natürlich, aber nicht in dem Sinne wie Fleisch und Blut, das Irdische, was in der Erde wieder zerfällt, zu dem, woraus sie genommen ist. Sondern die Seele kommt von Gott und strebt zu ihm zurück. Diese Perle aus Licht. Dieser leuchtende Schatz, den wir in irdenen Gefäßen tragen, wie Paulus das ausdrückt. Die Seele in uns hat ein Navigationssystem. Sie weiß, woher sie kommt und wohin sie will. In der Seele ist die Ewigkeit, das Programm der Ewigkeit gespeichert. Die Seele hat Heimweh. Die Seele drängt dahin, wo sie hergekommen ist. Geh dahin, wo du hergekommen bist. Ja, nichts lieber als das. Die Seele drängt nach Hause. Sie will zu Gott. Sie will auch die Zeit hier auf der Erde, in ihrem Exil, hier in unserem Leib, will sie im Kontakt sein mit dem, den sie über alles liebt. Die Seele ist das Teil Gottes, was er in uns hineingepflanzt hat. Die Gottebenbildlichkeit ist dort angesiedelt. Persönlichkeit, alles das, was in uns ich sagen kann, was denken kann, was ich auch distanzieren kann vom Hier und Jetzt, was reflektieren kann, was über gestern, heute und morgen nachdenken kann, sogar bis in die Ewigkeit hinein spekulieren kann. Alles das ist der Geist in uns, aber die Seele ist einfach noch mehr, die geistige Persönlichkeit, die wir sind und eben das, was von Gott in uns hineingepflanzt ist. Wenn wir dieser Seele erlauben, die Navigation, also die Bestimmung, die Richtung unseres Lebens zu bestimmen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und das meint Paulus, wenn er vom Kampf zwischen Geist und Fleisch spricht. Fleisch ist eben alles Geschaffene, inklusive der Intellektualität des Menschen, der menschliche Geist, die Vernunft. Und dann eben auch diesen Immaterielle, dieses Geistige, was eben nicht geschaffenes Fleisch ist, sondern was dem Geist Gottes entspricht. Das, was in unserer Seele gespeichert ist. Kampf zwischen Fleisch und Geist, sagt Paulus. Wir müssen also den Werken des Fleisches absagen, weil das Fleisch immer erdenschwer ist und sich mit dem Hier und Jetzt begnügt. Glück und Zufriedenheit sucht das Fleisch immer für hier und jetzt. Ist nicht bereit zu spekulieren über die Grenzen dieser Welt hinaus, sondern hier und jetzt und sofort muss der Genuss kommen. Die Seele aber gibt sich mit dem Hier und Jetzt und dem Materiellen nicht zufrieden, weil sie weiß, dass sie aus Gott kommt und dass wir ein Ziel vor uns haben. Und alles, was an Befriedigung der irdischen Bedürfnisse geschieht, verzögert eigentlich nur diese Hochgeschwindigkeit zu Gott. Macht uns erdenschwer und sucht immer wieder nach Pausen, wird, wenn wir dem zu viel Raum geben, wie das Nilpferd im Sumpf. Das aalt sich und suhlt sich und ist zufrieden mit dem, was es da hat. Die Seele aber will sich erheben über das Hier und Jetzt, ist immer von der Ewigkeit her geprägt. Und ja, und so liegt also die Seele, der Geist der Seele, der Geist Gottes in uns mit dem Fleisch im Widerstreit. Und Paulus sagt, wir müssen uns in diesem Streit immer wieder neu entscheiden für die geistige Kraft Gottes, die Kraft in unserer Seele. Die Seele, noch einmal, sie weiß, woher sie kommt und wohin sie will. Und unser ganzes irdisches Leben ist im Grunde ein Nachhauseweg, ist geprägt von diesem Heimweh der Seele, dem tiefsten Innern weiß, dass dies hier und jetzt nicht alles ist. Die Seele will absolut nicht, dass wir weltfremd werden, dass wir das Hier und Jetzt gering achten. Aber sie will auch nicht akzeptieren, dass wir dem Hier und Jetzt absoluten Wert beimessen. Wir tun und erfüllen unsere Aufgaben, die wir hier haben, tun sie auch mit Leidenschaft und mit der ganzen Kraft unserer Liebe. Sonst wäre sie nämlich keine Liebe, wenn sie den Augenblick nicht ernst nimmt und die Menschen, die uns jetzt begegnen. Und dennoch ist aber immer dieser Antrieb, bleib da nicht stehen, zieh weiter. Sieh dein Leben als Pilgerschaft, als Heimweg zu Gott. Und im Bereich dieser Seele, die in uns zu Hause ist und irgendwie doch nicht zu Hause ist, die immer das Gefühl gibt, es ist nicht endgültig, es ist und bleibt vorläufig. Ich brauche ja nur Bilder von vor 20 Jahren anschauen, das mit meinem Spiegelbild vergleichen, dann weiß ich, wie veränderbar die Wirklichkeit unseres Lebens ist. Tag für Tag findet Veränderung statt. Und wenn diese Veränderung in uns, die biologisch erkennbar ist, wenn die unserem geistlichen Wachstum, unserer geistlichen Verwandlung entspricht, dann ist es ja gut. Auch das geistliche Leben in uns braucht Veränderung, braucht Bereicherung, braucht Wachstum. Die Erkenntnis, die uns aus dem Geist Gottes vermittelt wird, die in unserer Seele angesiedelt ist, die mit diesem Heimweh, mit diesem am liebsten Hochgeschwindigkeit auf Gott zu verbunden ist, das soll die Triebfeder, der Antrieb unseres ganzen Seins sein. Diese Sehnsucht, mit Gott verbunden zu sein, nach Vereinigung mit Gott. Wenn wir so nachdenken oder wenn Sie sich darauf einlassen können, das ist ja bildhafte Sprache, die ich hier gebrauche, die kann im Grunde doch jeder nachvollziehen. Wenn wir uns darauf einlassen, dann dringen wir ein in die tiefen Schicht dessen, was mit Gebet gemeint ist. Gebet ist nicht Gottes Lob aufschlagen, Nummer 753, Abschnitt 6 und dann lesen, 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 fertig, Amen. Gebet ist ein Eindringen in diese geistige Wirklichkeit Gottes. Ich stelle Ihnen nochmal vor Augen, was ich immer und immer wieder sage, aber es ist so wichtig. Die Jünger in der Zeit vor Ostern, auf ihrem Weg mit Jesus durch diese Welt, sie erleben Jesus, wie er jede freie Minute benutzt und jede Nacht benutzt im Grunde, auf Bergrücken, in der Wüsteneinsamkeit, wo auch immer. Wenn gerade eine große Aktion beendet ist, sehen wir zum Beispiel die Brotvermehrung. Jesus braucht die Zeit, um mit dem Vater eins zu sein. Er schickt die Jünger schon mal vor auf den See Genezareth, wo sie dann in diese Seenot geraten. Der Anfang seines öffentlichen Wirkens in Kapernaum, als er die Schwiegermutter des Petrus heilt. Es wird berichtet im Markus-Evangelium, daraufhin versammelt sich das ganze Dorf vor dem Haus des Petrus. Und Jesus heilt einen ganzen Tag lang, bis es dunkel wird. Dann zieht er sich zum Gebet zurück. Und noch bevor es hell wird, wird da berichtet, stehen sie alle schon wieder da. Wo ist Jesus? Und die Jünger kommen und sagen, Jesus, die sind alle wieder da, kommen, sie warten auf dich. Und Jesus sagt, nein, 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 nein. Ich muss auch den anderen Dörfern und Städten predigen, denn dazu bin ich gekommen. Im Gebet in der Nacht ist ihm klar geworden, jetzt nicht die Heilungsserie fortzusetzen, sondern neuer Tag, neuer Anfang. Diese geistige Verbundenheit mit dem Vater gibt ihm ganz klar die Navigation vor. Jetzt nicht weiter heilen, sondern fang jetzt an zu predigen in den ganzen umliegenden Städten und Dörfern. Und schließlich kommt er auch nach Nazareth, wo sie ihn als den Sohn des Zimmermanns sehen, aber immerhin der berühmte Sohn der Stadt. Aber weil sie ihn mit menschlichen Augen sehen, sagt er, ich komme hier zu nichts, hier kann ich nichts tun, weil ihr nicht offen seid für die geistige Wirklichkeit. Ihr bleibt bei Fleisch und Blut stehen. So dringt ihr nicht durch. Das wollen die natürlich nicht hören. Sie wollen ihn den Abhang runterwerfen. Sie kennen ja die Situation und Jesus schreitet souverän durch ihre Reihen hindurch. Diese Souveränität Jesu, die ihm zuwächst, weil er ganz mit dem Vater eins ist. Weder Jubel noch Ablehnung bringen ihn ab von diesem Weg. Nur was aus dieser Einheit mit dem Vater herauskommt, das kann er tun. Und die Jünger nehmen diese Verbundenheit mit ihm und dem Vater wahr. Natürlich sind sie fromme Jungs und die werden auch gebetet haben. Nur die Evangelien berichten uns nichts, aber auch reinweg nichts über das Gebet der Apostel. Also sie sehen Jesus in seiner Versunkenheit in der Nacht. Ich stelle mir vor, wie sie sich anstoßen, als sie nachts um 3 Uhr wach werden. Guck dir das mal an, Jesus, guck mal, da hinten kniet er schon. Schau dir das mal an, was passiert da? Was passiert da, wenn er mit dem Vater spricht? Voller Hochachtung, sie trauen sich gar nicht, ihn anzusprechen. Und diese Dynamik, dieser Verbundenheit mit dem Vater bekommt ihren Höhepunkt auf dem Tabor, wenn es denn der Taborberg gewesen ist, auf einem hohen Berg, heißt es dann nur, wo er vor ihren Augen verklärt wird. Die Jünger sehen noch schlaftrunken Moses und Elias bei Jesus stehen. Der Himmel ist quasi offen in dieser so intensiven Verbundenheit Jesu mit dem Vater, Jesus mit der ganzen himmlischen Wirklichkeit, mit der ganzen Herrlichkeit Gottes verbunden. Und das in Fleisch und Blut. Seine Seele durchleuchtet ihn, durchstrahlt ihn geradezu. Und dieses Erlebnis muss so nachhaltig sein, dass es sogar von Petrus in mehreren Briefen, also in zwei seiner Briefen, nochmal wieder erwähnt wird. Die Jünger erleben Jesus also im Gebet in dieser Hingabe zum Vater und sie wissen, dass er aus dieser Kraft lebt. Das ist seine Kraftquelle und er weiß, woher er kommt und wohin er will. Das ist übrigens eine amerikanische Ausdrucksweise für das, wenn man über jemanden sagen will, der hat den Sinn seines Lebens gefunden. Er weiß, woher er kommt und wohin er will. Eine schöne Ausdrucksweise. Ja, und die Seele weiß, woher sie kommt und wohin sie will. Die Seele braucht nicht erklärt zu bekommen, was der Sinn ist. Und diese Seele ist in uns eingepflanzt und Paulus sagt, gebt doch der Seele das Recht, die Navigation vorzugeben. Die kennt doch den Weg. Und der menschliche Geist und die menschliche Intelligenz darf dem ruhig folgen in der Demut vor Gott. Das heißt ja nicht, dass wir Vernunft und Intelligenz abschalten. Aber es muss in Dienst genommen werden. Es muss sich seiner Dienstfunktion bewusst werden. Und das ist auch mit Demut verbunden. Die Krone des Stolzes muss vor Gott abgelegt werden. Mit all meinem Sein verbeuge ich mich vor Gott in der Haltung der Anbetung. Und erlaube der Seele, dass sie mit dem Geist Gottes kommuniziert. Und ich als fleischlicher Geschaffener halte einfach nur still. Und dieses Geschehen drückt Paulus aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes. Wir wissen doch gar nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist Gottes in uns seufzt, was wir nicht in Worte fassen können. Der Geist Gottes betet in uns mit einem Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Dieses Beten, das keine Worte hat, mehr ein Seufzen. Ein geistiger Vorgang, ein Wehen, ein Durchdrungenwerden, eine Dynamik sozusagen. Und das macht der Geist in uns. Diese Dynamik des Geistes, die sich in unserer Seele, in unserem Inneren abspielt, wenn wir dem Raum geben. Nicht einfach nur da hocken und sagen, oh, jetzt steht sie da, die Monstranz. Dahinter ist die weiße Wand. Jo, das ist alles, was ich erfahre. Was ich hier höre, ist nur mein Echo. Dann schaue ich alle 5 Minuten auf die Uhr. Nach 20 Minuten sage ich so, das war's für heute. War ja schon mal was, ne, Jesus? Ich nehme mir selber die Möglichkeit, einzudringen in diese geistige Wirklichkeit, die mich absolut nicht weltfremd macht, aber die mir neue, ganz neue Dimensionen erschließt und eröffnet. Mein Gott, wenn die Welt wüsste, worum es da geht. Also die menschlichen Sinne und das Menschliche, das Leibliche wirklich einfach zur Ruhe kommen lassen, das will nicht so schnell zur Ruhe kommen. Der menschliche Geist arbeitet natürlich weiter, Fantasien, Gedanken, alles das sprudelt weiter, kann ja auch gar nicht anders. Also wehr dich nicht dagegen, sondern halt es Jesus einfach hin. Jesus, schau mal, der Gedanke kommt jetzt, ach, da ist das wieder, jetzt kommt dieser Gedanke. Ach, und das müsste ich eigentlich auch noch schnell tun. Gut, ich mache mir eine Notiz und mache es, wenn ich fertig bin mit der Anbetung. Schau das alles an vor Jesus und bleib im Frieden. Und irgendwann taucht der Leib ein in diese Ruhe. Vielleicht wird er sogar ein bisschen müde. Gut so. Dann hört es auf, sich zu wehren, sich dem Herrn hinzuhalten. Die Seele kommuniziert mit dem Geist im eigenen Inneren. Der Geist Gottes betet in uns mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Also ich finde das wunderschön ausgedrückt, wie Paulus das beschreibt, dass Beten also erstmal da ein Vorgang ist, der zwischen dem Geist Gottes und der Seele in dir stattfindet. Und du als Mensch aus Fleisch und Blut hast überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Du spürst nur, da ist etwas Wunderschönes in Gang und da setzt ein Feuer frei, eine Sehnsucht, die dich zu Gott hintreibt, die dich einfach anzieht wie ein Magnet das Metall anzieht. Du willst einfach nur noch da sein. Das ist die Grundform des Gebetes. Mein Gott, und dahin durchzudringen, das ist schon ein riesiger Schritt aus der Normalität des Alltags heraus. Verstehen Sie, da ist Beten eine völlig andere Dimension. Das ist eine Sache der Seele und des Heiligen Geistes in dir. Da findest du als Mensch noch gar keine Worte. Aber du tauchst in dieser Bereitwilligkeit ein in diese geistliche Wirklichkeit. Gott in dir. Mein Gott, wie abgründig. Du tauchst ein in die Tiefen deiner Seele und findest da auf einmal das Licht. Und du kannst schöpfen, freudig schöpfen aus dem Quellgrund des Heils tief in dir. Also das ist die Tiefendimension des Gebetes. Dazu braucht es Zeit und ein Müdewerden, ein sich einfach nur hinhalten und einfach nur ein Geschehen lassen dieses geistigen Vorgangs. Mit deinen menschlichen Augen konzentrierst du dich dann auf die Monstranz mit der Eucharistie oder auf das Kreuz, auch das geht. Oder wenn du beim Waldspaziergang bist, kannst du es auch so machen, dass du im Moment stehen bleibst, einfach die Augen schließt und einfach nur die wunderbare Luft einatmest, erstmal die Umgebung wahrnimmst, das Rauschen der Blätter im Wald, dann auf einmal tauchst du in diese Wirklichkeit Jesu. Das geht auch so. Jesus sagt es zumindest, dass es so geht, da muss es ja stimmen. Wir brauchen nicht den Tempel, wir brauchen nicht den heiligen Berg der Samariter. Das ist die Haltung des Herzens. Franziskus sagt davon, dass wir den Tabernakel doch in uns haben. Wir können jederzeit diese Anbetung halten. Und wenn wir auf dem abgeernteten Kartoffelfeld stehen und der Regen platscht und der Schmutz spritzt bis an die Oberschenkel und du öffnest einfach nur die Augen des Herzens und bist dir bewusst, dass Jesus in dir ist, das ist der Himmel auf Erden. Also die äußeren Umstände verschwinden gleichermaßen. Dieses Eintauchen in diese Wirklichkeit und der Seele erlauben, wie ein Kind auf der bunten Blumenwiese herumzutollen und zu spielen in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Die Seele lebt die Freundschaft mit Gott im Heiligen Geist. Sie lebt die Freundschaft. Und sagt spielerisch zum Heiligen Geist, mein Chef, der Peter Mayer, erlaubt mir gerade mit dir zu kommunizieren, Heiliger Geist. Verstehen Sie bitte, was gemeint ist und lassen Sie sich einfach durchdringen von dieser bildhaften Sprache. Anders kann man es doch gar nicht ausdrücken. Ich zumindest nicht. Das ist also die Tiefendimension von Gebet. Und dann verstehen wir, was Jesus meint, wenn er die Jünger dann beten lehrt. Sie sagen, Herr, lehre uns beten. Die wollen keinen Text hören. Die wollen nicht sagen, Gotteslob 753. Die wollen wissen, Jesus, was passiert da, wenn du mit dem Vater sprichst? Was ist das für eine Dynamik? Wie kommen wir dahin, das so zu erleben, wie du das erlebst? Und Jesus kann es ihnen nicht vermitteln. Und er weist immer auf den Heiligen Geist. Der wird kommen und dann werdet ihr alles verstehen. Ihr werdet mich nicht mehr fragen müssen. Also Jesus zu Lebzeiten lebt es ihnen vor und sie werden, ja nicht neidisch, aber sie kriegen Hunger nach dem, was da mit Jesus und dem Vater passiert. Und sie stehen staunend davor und bewundern das. Und Petrus, nachdem er den Heiligen Geist natürlich empfangen hat, erinnert sich dankbar an diese Szene auf dem Berg Tabor, wie Christus da in verklärter Weise vor ihm steht. Im Nachhinein, nach Ostern, nach Pfingsten, versteht er, was da passiert ist. Weil das er selbst erlebt. Dann verstehen wir, wenn wir von diesem Grundansatz erstmal ausgehen und dann das anschauen, was Jesus die Apostel lehrt. Er lehrt sie ja dann ein Gebet, das wir als Vater unser kennen. Aber wir fangen das an. Ich, Vater unser im Himmel, heil mein linkes Knie. Oder bekehre meinen Sohn. Oder mach, dass mein Ehemann endlich tut, was ich ihm sage. Ich kann mit dem Franzig reden, der hört überhaupt nicht. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, warum soll er denn? Wer erzieht denn einen erwachsenen Mann? Ihr müsst aufhören mit der Kommandiererei. Aber gut, das ist jetzt in Klammern gesagt. Jesus lehrt also die Jünger ein Gebet. Er lehrt sie in Worten. Aber eben nicht menschliche Bedürfnisse als erstes zu stellen, sondern im Grunde eine Anleitung. Die einzelnen Bitten sind ja wie Überschriften, Etappen, im Voranschreiten des Gebetes, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ja, der Seele, die in dem Inneren in uns mit dem Heiligen Geist kommuniziert, mit Gebet, mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Verstehen Sie, das geht in diese Richtung. Geheiligt werde dein Name. Ich erlaube der Seele einzutauchen in die Herrlichkeit Gottes, in diese Kommunikation der Seelen und der Heiligen, die bei Gott sind, in diesen Lobpreis des Himmels. Also der Lobpreis, der auch noch gar keine Worte gebraucht, es ist einfach nur dieses Eintauchen in die Herrlichkeit Gottes. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Lasst es auf der Zunge zergehen, dann versucht euch vorzustellen, was da im Inneren der Seele passiert. Während die Seele mit dem Heiligen Geist kommuniziert, ist der ganze Himmel präsent. Diese Herrlichkeit Gottes. Eine Dimension, die uns im Lobpreis deutlich wird. Im Lobpreis, der gesungen werden kann, gesungenes Gebet. Hier im Rahmen der Exerzitien hören wir fantastischen Lobpreis. Die Messen werden damit gestaltet und auch unsere Gebetszeiten. Der Lobpreis, das ist gesungenes Gebet. Und wenn das richtig kommt, wenn das Ausdruck der Seele wird, wenn die Musiker ihre Seele in die Tasten fließen lassen, so will ich das mal beschreiben, wenn die Musiker ihre Seele in die Saiten zum Klingen bringen lassen, wenn die Musiker durch den Geist geleitet ihre Stimmen erheben, dann sprechen wir auch von Salbung. Dann ist das nicht so ein im Frühtau zu Berge wir ziehen, Schrumpf, Schrumpf, Schrumpf und Tralala, sondern auch gut. Natürlich diese Lieder, die jugendbewegten Lieder aus der Vergangenheit, die waren natürlich auch schön zu singen im Akkordeon am Lagerfeuer. Habe ich gerne gemacht. Aber dies hier ist eine ganz andere Dimension. Das braucht dann auch die Wiederholung. Viele der geistlichen Lieder aus dem charismatischen Umfeld leben auch von der Wiederholung, um die Akkorde in sich aufzunehmen, um diese geistliche Wirklichkeit zu erfahren, um in diese Dimension vorzudringen, die mehr ist als Klang und Wort. Das gesungene Wort, das eben Lobpreis ist, das erlaubt dem Geist, in uns einzudringen. Und wir stoßen vor an den Rand dieser Herrlichkeit Gottes, der wir uns öffnen. Eine Situation habe ich erlebt. Ich war morgens aufgestanden bei einem Exerzitienkurs und hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Ich will mir gerade ein paar Paracetamol nehmen, um die Kopfschmerzen wegzuhaben. Jesus, dann bin ich mehr für dich da. Auf einmal höre ich am Waschbecken, wo ich die Tabletten schlucken will, würdest du das für mich lassen? Ich sage, was? Jesus, wenn das von dir ist, natürlich lasse ich das. Ich habe die Tabletten da wieder hingelegt, bin zum Lobpreis gegangen, habe Lobpreis gemacht, die Kopfschmerzen waren nicht weg, zumindest sofort nicht. Ich habe einfach den Lobpreis gemacht und habe gesagt, Jesus, für dich, und dann in Sprachengebet und der gesungene Lobpreis. Es war einfach herrlich, wie das da auch passierte. Und dann kam der Vortrag. Ich war mir gar nicht mehr dessen bewusst, dass ich überhaupt jemals Kopfschmerzen hatte. Ich weiß gar nicht, ob sie da gewesen sind oder nicht, aber sie spielten keine Rolle mehr. Verstehen Sie, diese Dimension kennen ja auch Leute. Ich denke an einen Mann, der mir erzählt hat, mit einem Atemgerät, mit einem Sauerstoffgerät. Er sagte, den ganzen Tag denke ich an meine Atemnot und denke nur, hoffentlich schlägt die heute nicht wieder zu, hoffentlich gibt es einigermaßen Normalität heute mit meinem Atemgerät. Atemzug für Atemzug muss ich ganz bewusst ansetzen, um nicht in diese Kurzatmigkeit und diese Panik zu geraten. Der sagte, aber ich will Ihnen eins sagen, wenn ich mich mit meinen Skatbrüdern treffe, dann fehlt mir nichts. Dann sitze ich da 3 Stunden und denke überhaupt nicht dran. Abgelenkt durch das Kartenspiel. Guck mal, so geht das schon. Eine andere hat mir das erzählt von der Kaffeerunde. Wenn wir zusammenkommen und schnattern, dann fehlt mir auf einmal nichts, dann denke ich gar nicht an meine Schmerzen. Wenn das schon menschlich erfahrbar ist, dass es willkommene Ablenkung gibt, die dich nicht an das Schmerzhafte oder an die Angst denken lässt, wie viel mehr dann, wenn wir das Ganze, was uns bedrängt, Jesus anvertrauen. Jesus, um deinetwillen, ach, die Paracetamol, lasse da liegen, fertig. Wenn es noch viel schlimmer wird, kann ich ja immer noch mal drüber nachdenken. Aber jetzt für dich, Jesus, ich lasse einfach weg. Und siehe da, es ging auch ohne die Tabletten und ich bin eingedrungen in diese Wirklichkeit des Lobpreises, der dir einfach den Himmel öffnet in deinem Inneren, in deiner Seele. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist also gesungener Lobpreis. Da geht es letzten Endes gar nicht so sehr um die Worte, sondern um die Haltung, dass du dich ihm wirklich hinhältst. Und durch die Akkorde, durch die Seele der Musiker, die da in die Tasten und in die Saiten fließt, dich mitnehmen zu lassen auf diesen Weg in diese Herrlichkeit Gottes. Lieber Gott, wer jetzt als Skeptiker diese Worte hört, der denkt, mein Gott, der Meier spinnt, wer hört sich denn so einen Quatsch an? Aber ich weiß, dass Sie, die Sie hier sitzen und zu Hause zuhören, dass Sie das verstehen. Sie verstehen, was da gemeint ist. Das Gebet, also auch in der Phase des Lobpreises geht es noch gar nicht in erster Linie um die Worte, die wir da sprechen. Es ist einfach ein Eintauchen in den Jubel der Chöre des Himmels. Das ist auch das, was die Urkirche kennt als Glossolalie, als Sprachengebet. Das heißt, du sprichst da irgendwas mit deinem Mund und weißt gar nicht, was du da redest. Es ist wirklich dieses Eintauchen in dieses Seufzen des Geistes, der ohne Worte in dir wirkt. Und dann die nächste Bitte, dein Reich komme. Wir lassen das auf der Zunge zergehen, wenn wir uns natürlich mit Menschen im Geist fragen, was ist denn das Reich Gottes? Jesus erklärt das sehr dürftig. Wir wissen, dass das Reich Gottes meint, diese Wirklichkeit, diese Herrlichkeit Gottes im Himmel, wo alles der Ordnung Gottes entspricht und alles aus Liebe und Licht existiert. Dein Reich komme. Ja, das heißt auch in diese Sehnsucht eintauchen, dass diese Wirklichkeit der Ordnung Gottes im Licht und der Liebe Gottes, dass das hier auf der Erde sichtbar und fruchtbar wird. Wo soll es sichtbar werden? Nicht hier und dort, sagt Jesus, rennt dem nicht nach, wenn ihr hört, hier oder dort. Das ist nicht lokalisierbar. Das Reich Gottes ist auch nicht von dieser Welt. Es besteht nicht aus materiellen Gegebenheiten, aus Strukturen, aus Orten oder Räumen. Jesus meint diese geistige Wirklichkeit, die dann durchblinkt, durchblitzt, wenn du dein Herz öffnest für diese Wirklichkeit. Das meint Jesus, wenn er von dem kleinen Senfkorn spricht. Das Senfkorn, das Jesus meint, ist nicht das, was wir Stecknadelkopf groß im Gurkenglas finden, als Einmachhilfe. Dieses Senfkorn, was Jesus meint, ist das Gewächs im vorderen Orient, das in Kapseln ist. Wir haben das mal auf einer Israel-Reise gezeigt bekommen. Das ist wie Schwarzpulver, liegt auf der Hand. Wenn du es wegpustest, bleibt so ein grauer Schatten auf der Hand über. Du kannst das einzelne Korn gar nicht erkennen, so klein ist das. Also das meint Jesus, winzig klein, fast unsichtbar klein, dieses Samenkorn, was in dir ausgesät wird und in dir reifen muss. Wenn du es nicht reifen lässt, passiert es nicht. Dann passiert es vielleicht bei deinem Bruder und bei deiner Schwester. Reich Gottes hier auf der Erde ist also niemals fester Besitz, sondern muss von jeder Generation neu gefunden, definiert werden, erfahren werden in der Tiefe der Seele. Das Wirken Gottes in dir, das wie ein Samenkorn gepflanzt wird und auf einmal wird dir deutlich, was gemeint ist. Du wächst hinein in diese strahlende Herrlichkeit Gottes. Mein Gott, wie soll man das anders beschreiben? Aber so ist es halt. Das ist nichts, was du hier vergleichbar auf der Erde vorfindest, sondern du wirst hineingenommen in diese Wirklichkeit Gottes, um das hier und jetzt von daher zu prägen und zu gestalten. Räume des Friedens, der Gerechtigkeit, der Liebe zu schaffen. Lebensraum zu schaffen, der dem in etwa entspricht. Das, was du da verstehst in dieser Hinwendung zu Gott, das ist nicht zuerst intellektuell, sondern ist geistliche Erfahrung. Dann wird dein Geist und dein Verstand gebraucht, um das hier auf der Erde umzusetzen und konkret werden zu lassen. Dann kommt die Phase, wo ich mir die Frage stelle, wie und wann setzen wir zum Beispiel einen Gebetstag an. Aber dann bitte mit Gebet, dass diese Tiefe hat. Mit deiner Hingabe zu Christus, dass dem Ausdruck verleiht, was du in deiner Seele erkannt hast. Die Leute müssen da sitzen und sagen, was passiert hier? Ich verstehe kein Wort, aber es ist unglaublich. Wir haben einen Gebetstag mal gehabt bei uns in Lette, wo ich 23 Jahre Pfarrer war. Es sollte ein berühmter Prediger kommen. Ich sage den Namen jetzt, es spielt ja auch überhaupt keine Rolle. Wir hatten alles organisiert, Lobpreisband war bestellt. Die Sache war auch über die Presse weit verbreitet. Und dann ist durch irgendwelche Informationen an den Bischof die Sache vereitelt worden. Da ist gesagt worden, der Meier holt sich da irgendwelche Apokryphen, Heiler und was weiß ich, und Schwätzer heran. Und der Bischof aus Angst, dass das jetzt irgendwie üble Wellen schlagen würde, hat mir 2 Tage vor der Veranstaltung verboten, dass dieser Prediger also kommt. Ich denke, ach du großer Gott. Und wir hatten also, ich weiß nicht, wie viel 100 Leute erwartet. Und dann musste ich also absagen, ich kriegte, ich weiß nicht, wie viel Anrufe. Anruf, Anruf, Anruf. Und alle sagten dann, was ist denn da los? Und warum macht ihr denn so kurzfristig ein anderes Programm? Ich wurde ausgeschimpft teilweise und Enttäuschung schlug mir entgegen. Ich habe dann gesagt, wie gesagt, der Prediger ist jetzt in einem anderen Bistum, der wird heute dort sein. Wenn Sie möchten, fahren Sie dahin. Wenn Sie von weiter her kommen, ist egal, ob nach Lette oder dahin, dann ist der Weg sowieso ungefähr gleich, nur eine andere Richtung. Und habe versucht, also dann die Sache auch, ich sag's mal so mit meinen Worten, schön zu reden. Ich habe niemandem einen Vorwurf gemacht am Telefon, überhaupt nicht. Da bin ich einfach nur drin geblieben in der Haltung, Gott, du weißt, was du tust. Und irgendwas in mir hat sogar gelächelt dabei. Dann kriegte ich noch die Nachricht, ein Bekannter von mir, für den ich mich in dieser Zeit eingesetzt hatte, der war plötzlich verschwunden. Man dachte, er ist suizidal. Und da hatte ich die Sorge, dass wir den irgendwo aus einem Graben holen müssen. Dann bekam ich noch den Anruf von einer Verwandten, dass sie heute gerade an dem Tag vom Arzt ihre Todesnachricht oder ihr Todesurteil, wie sie es nannte, bekommen hat. Der Krebs ist also nicht mehr heilbar. Ab jetzt wird nur noch palliativ behandelt. Ich dachte, mein Gott, ich müsste sie eigentlich schnell besuchen. Wie gesagt, ich dachte, ich muss den jungen Kerl suchen. Dann kam die Lobpreisband und sagte dann, Peter, du bist ja gar nicht im Frieden. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, trinkt Kaffee und geht schon mal rüber. Übt schon mal in der Kirche. Aber bitte lasst mich jetzt einfach nur in Ruhe. So, und dann habe ich also die Telefonate weiter gehabt. Dann war der Zeitpunkt gekommen. Ich ging also zu dem entsprechenden Zeitpunkt in die Kirche. Ich dachte, naja, gut, wenn da 20, 30 Leute sitzen, dann betest du eine Stunde und dann können alle froh nach Hause gehen. Ich war überhaupt nicht vorbereitet auf gar nichts. Ich war verschwitzt und habe mich richtig angekratzt gefühlt, aber immer auch gleichzeitig mit diesem merkwürdigen inneren Lächeln, was sagt, das ist alles in deinem Plan, Gott. Ich weiß nicht, was du für Turbulenzen zulässt, aber mal gucken, was draus wird. Ich komme in die Kirche, will Licht anmachen und dann eben ja, die 20 Leute begrüßen. Der Tempel war voll. Da saßen 600 Leute, gestopft in der Kirche und hinten standen noch welche. Ich dachte, lieber Gott, was wird jetzt? Völlig unvorbereitet, ich bin dann rein und die Lobpreisband fing an. Sie haben wirklich dann wunderschön den Lobpreis gemacht. Und ich habe einfach nur gesagt, Jesus, ich lasse mich einfach ein auf das, was hier jetzt passieren soll. Ich habe einfach umgestellt auf Automatik. Verstehen Sie? Seele, mach du. Heiliger Geist, komm, spiel du jetzt mit meiner Seele hier, was weiß ich, verstecken oder fangen oder irgendwas. Ich bin jetzt einfach nur da. Ich habe mich äußerlich gefühlt wie eine Hülse. Ich hatte nichts drauf auf dem Schirm, was ich da hätte sagen sollen. Ja, und von wegen eine Stunde. Wir haben dann also die Aussetzung gemacht. Ich habe dann eine Schriftstelle schnell ausgesucht oder aufgeschlagen einfach und habe dann auf einmal klingelte es in mir. Ich wusste auf einmal, was ich sagen sollte. Wir haben freie Fürbitten gemacht. Es war, ich weiß nicht was, es dauerte von 5 Uhr nachmittags bis 11 Uhr abends, bis der Letzte gesegnet war. Und dann kamen Leute hinterher auf mich zu, vor allen Dingen junge Leute, die gesagt haben, Pastor Meier, sowas brauchen wir in der Kirche, solche Gottesdienste brauchen wir. Ich habe nur nach oben gezwinkert. Danke, Jesus. So geht das, wenn wir dem Heiligen Geist vertrauen. Gut, natürlich kann man sagen, das hätte auch völlig schief gehen können. Ich war völlig unvorbereitet, was soll ich den Leuten sagen? Entschuldigung, dass dieser Prediger nicht kommen durfte, schuld ist der Bischof. Ja, pff, Quatsch. Er war überhaupt nicht schuld, er hat doch nur einfach reagiert auf diese merkwürdigen Anzeigen, die da gekommen sind. Ja gut, irgendwie musste die Sache gerettet werden. Ja, und der Tag war für mich nachhaltig, so dass ich heute noch dran denke, dass ich heute noch dankbar dran denke, weil ich da begriffen habe, was wirklich dieses Beten im Heiligen Geist heißt. Du erlaubst einfach deiner Seele mit dem Heiligen Geist spazieren zu gehen und versuchst dann einfach nur in Worte zu fassen, was da irgendwie passiert. Du bist weg aus der Situation, lässt dich nicht mehr von der Erwartung von 600 Kirchbesuchern da treiben, sondern du spürst einfach nur in dein Inneres hinein und lässt dem Raum, was sich da ereignet. Verstehen Sie, die tiefen Dimension des Gebetes ist, den Heiligen Geist in uns seufzen zu lassen, ohne Worte. Und dann dein Reich komme, die zweite Vaterunser bitte, nochmal einzutauchen in diese Herrlichkeit Gottes und sie zu ersehnen. Komm, Heiliger Geist, komm, bring dieses Reich Gottes jetzt in diesem Augenblick hier auf die Erde. Lass die Menschen spüren, worum es dem Himmel und Gott dem Vater geht. Das Reich Gottes. Gut, das kannst du als sehnsuchtsvolles Gebet formulieren, aber letztendlich geht auch das noch gar nicht um Worte, sondern es ist verbunden mit diesem Eintauchen in das Licht der Herrlichkeit Gottes, dass wir das Reich Gottes bezeichnen. Das findet hier auf der Erde keine Strukturen, sondern das ist von Mal zu Mal sichtbar und spürbar, wenn Menschen im Namen Jesu Christi versammelt sind und den Heiligen Geist bitten, dass er anfängt, in uns diesen inneren Teig mit Hefe zu versetzen. Und der ganze Gärprozess, der da entsteht, der lässt dich eindringen in das, was Jesus mit Reich Gottes bezeichnet. Und was ist dann Kirche? Kirche ist also der Raum sozusagen, die Struktur um diese Wirklichkeit herum. Wenn aber kein Teig mehr ist und keine Hefe, dann wird die Struktur zur leeren Hülle. Dann wird die Struktur zur leeren Hülle. Dann geht es nicht mehr um Inhalte, dann geht es auch nicht mehr um Jesus Christus. ja, dann wird es belanglos. Dann kann man sich fragen, was soll das Ganze noch? Also Reich Gottes, dieser Gedanke des Reiches Gottes ist verbunden mit diesem Eintauchen in diese Wirklichkeit, der Heilige Geist und die Seele in uns, die geben die Richtung vor und du erfährst auf einmal diese Herrlichkeit Gottes und hast nichts lieber, als dass diese Herrlichkeit auf die Erde kommt. Und dann kam irgendwann der Weihbischof und fragte mich, wie ist denn der Tag gelaufen? Wir hatten schon ganz große Sorge, dass das ein Skandal wird oder sonst was. Da habe ich gesagt, das eine will ich dir sagen. Ich habe das Wirken Gottes so deutlich gespürt, der Tag war klasse. Da hat er gesagt, ich habe ja gewusst, dass du das hinkriegst. Ich sage, nein, ich habe da gar nichts hingekriegt. Das ist geführt worden. Jedenfalls, verstehen Sie, und dann können wir jetzt die Bitten des Vater und so weiter durchgehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, nicht mehr mein Wille soll geschehen, sondern lass mich eintauchen in deine Wirklichkeit. Lass dein Wille und dein Plan über mein Leben Teil meiner Identität werden. Ich weiß doch, dass das, was du willst, Gott, mir in keiner Weise schaden kann. Selbst wenn es im Augenblick wehtut. Selbst wenn es mit Schmerz, mit Verlust, mit negativen Gefühlen, mit allem Möglichen verbunden ist. Mit Hilflosigkeit und Angst oder Traurigkeit. Selbst wenn es das ist und mein Fleisch am liebsten schreien möchte, Gott, warum lässt du mich denn hier alleine? Und die Seele sagt, pscht, Fleisch, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Und die Seele weiß, nichts wird denen schaden, die Gott lieben. Die Seele bleibt weiterhin ausgerichtet auf Gott. Durch die Leiden hindurch, durch die konkreten Umstände des Lebens hindurch, weiß sie einfach, dass Gott lebt. Und dann verstehen wir Maria, die unter dem Kreuz steht, den Tod ihres Sohnes beinahe mitstirbt, aber vertrauensvoll sagt, Vater, ich verstehe hier gar nichts. Ich weiß nicht, was dein Wille ist. Aber ich weiß, dass du einen Weg über diese Katastrophe hinaus weißt. Und ich bin nicht bereit, mich vom Schmerz dirigieren zu lassen. Das ist Maria unter dem Kreuz. So fantastisch. Und dahin kommt unsere Seele auch. Wenn wir der Seele erlauben, gefüllt mit dem Heiligen Geist, uns eben durchzuführen, ja durchzuziehen, durchzuschleppen manchmal, durch die üblen Ereignisse unseres Lebens. Wir bleiben einfach nicht stehen beim Schmerz von hier und jetzt. Jetzt können Sie sagen, das ist aber nicht so einfach. Wenn du dann Krebs hast und da in der Endphase liegst und dafür da Schmerzen hast, verbunden mit der Hoffnung, dass es vielleicht nur mal 3 schöne Tage geben wird. Ich bin zurzeit mit einer geistlichen Freundin im Gespräch darüber. Sie hat nämlich genau diese Situation. Sie hat sich eingesetzt für die Kirche, für Gott als Ärztin, für die Menschen eingesetzt mit großer Liebe. Und jetzt liegt sie da und hat eben diese schmerzhafte Krankheit. Und es ist ein Ringen Tag und Nacht. Und sie sagt, es ist für mich das größte Geschenk, wenn wir hier miteinander einfach beten können, wenn wir miteinander sagen, Gott, ich gehöre dir und nicht meinem Schmerz. Ich gehöre dir und nicht meiner Angst. Das ist seelengesteuertes Gebet. Die Vernunft und das Gefühl sagen, da passe ich, da höre ich auf, da gehe ich nicht mit. Aber die Entschiedenheit in dir, die diesem Drängen der Seele entspricht, die Seele will nicht beim Schmerz des Leibes stehen bleiben, auch nicht bei der Schönheit des Leibes und beim Genuss der leiblichen Genüsse. Die Seele will da nicht stehen bleiben, sie sagt, komm weiter, wir müssen durchdringen zu dieser Herrlichkeit, die hinter allem, in allem schon enthalten, aber vor allen Dingen dahinter zu finden ist. Wir müssen durchdringen in diese Wirklichkeit. Dein Wille geschehe, Vater. Okay, ich nehme die Bedingungen dieses Lebens hier auf dieser Erde an. Ich nehme sie an, um deinetwillen. Und ich erlaube dem Schmerz und dem Üblen nicht, mich zu regieren. Aber ich will durchdringen zu dem Hier und Jetzt deiner Herrlichkeit, zu deinem Willen, Herr, der sich für mich ereignet, auch durch das Schmerzhafte, aber den ich jenseits des Schmerzes verstehen werde. Dein Wille für mich ist das Heil. Dein Wille für mich ist die Heilung und die Erlösung. Dein Wille für mich ist das Wohlergehen in Ewigkeit. Aber dafür werde ich geprüft wie Gold im Schmelzofen, so wie es im Buch der Weisheit im Alten Testament heißt. Wir werden geprüft wie Gold im Schmelzofen. Und die Seele drängt uns dazu, Gott das zu erlauben, um dann durchzudringen zu diesem Verständnis vom Willen Gottes. Der aufhört zu sagen, Gott, wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du mir das ersparen. Das betet der Leib. Verständlicherweise, aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Verstehen Sie? Und dann kommt irgendwann, erst unter ferner Liefen kommt im Vater unser die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Dann erst kümmert sich das Gebet um das Hier und Jetzt, um unsere Gegebenheiten, dass wir heute die Nahrung haben, dass wir Vergebung als zentralen Auftrag des Christentums verstehen, weil wir sonst unsere Seele zu sehr belasten mit dem Erdenschweren, mit der Schuld nämlich. Oh lieber Gott, was ist Gebet für eine fantastische Dimension? Das Eintauchen in den Geist der Anbetung. Anbeten im Geist und in der Wahrheit. Der Geist ist der Geist Gottes, die Wahrheit ist Jesus Christus. Da wird uns in dieser Formulierung ein Bild der Dreifaltigkeit geschenkt. Gott anbeten im Geist, im Heiligen Geist und in der Wahrheit, in Jesus Christus. Es muss uns um Gott gehen, durch Jesus Christus und im Heiligen Geist zum Vater hin. Diese Dimension mit uns tragen und dann eben nicht denken, das ist alles Wolkenkuckucksheim, das hat mit dem Hier und Jetzt gar nichts zu tun, weit gefehlt. Denn wenn wir eindringen in diese Wirklichkeit, bekommen wir einen veränderten Blick auf das Hier und Jetzt. Dann können wir trösten, sogar in der Aussichtslosigkeit. Dann können wir aushalten mit jemandem, wo wir das Leiden auch als hilflos einfach hinhalten, dem Herrn hinhalten. Und er schafft immer diese Souveränität, auch in all dem, was uns runterziehen will, was wir nicht verstehen, was wir auch normalerweise gar nicht akzeptieren würden. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns mit deinem Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Führe uns ein in diese wirkliche Dimension der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Lass uns Gebet verstehen als das Öffnen dieser Tür. Und dann werden wir dir irgendwann auch unsere Fürbitten vortragen. Aber vielleicht sind sie dann schon verändert in deinem Licht. Danke, Jesus. Amen.
Lied Nummer 73.
Ein herzliches Vergelt's Gott an Pfarrer Peter Mayer, der diesen dritten Exerzitienvortrag im Rahmen der Thematik Evangelisation und geistliches Wachstum gehalten hat in der Dorfkirche St. Anton zu Balderschwang.